Das ist ein sehr umfassendes Thema und ich habe einige wenige Fragen hier versucht herauszunehmen und habe die hier mal so zusammengefasst. Also ich werde ein bisschen sprechen über den alten Patienten, den wir in den Ordinationen ja auch sehen, wo wir uns nicht sicher sind, sollen wir den noch antikoagulieren oder nicht. Wann beginnen wir wieder, sollen wir wieder beginnen nach einer schweren Blutung bei einem Patienten mit oraler Antikoagulation, perioperatives Bridging ganz kurz und dann geht Antikoagulation auch auf Wienerisch, kann man ein bisschen antikoagulieren mit ASS und das Letzte werde ich wahrscheinlich aus Zeitgründen heute nicht bringen können. Was ist das Therapieziel bei einer oralen Antikoagulation? Das ist ganz einfach, die Verhinderung von ischämischen Schlaganfällen. Zweitens möchte ich das Blutungsrisiko minimieren und da sehen Sie schon das Dilemma bei dieser Thematik, dass wir, egal ob wir einen Score hernehmen, der uns Blutungen vorhersagt, nämlich den Hazblatt Score hier, oder Sie nehmen einen CHAT-Score, den alten CHAT-Score oder einen neueren CHAT-WASC-Score, also Risikoscores für ischämische Ereignisse, egal welchen Sie hernehmen, Sie sehen, Patienten mit einem hohen Blutungsrisiko haben ein hohes Ischämie-Risiko. Es ist ganz egal, wenn Sie einen Hazblatt-Score nehmen, der sagt Ihnen genauso gut voraus, wann Sie einen ischämischen Insult bekommen, wie ein ischämischer Risikoscore. Und das spiegelt sich einfach darin wider. Auch wir haben eine sehr, sehr feine Balance zwischen Thrombose und Blutung. Und wenn wir hier interferieren in die eine oder andere Richtung, nehmen wir immer im Kauf, dass das andere ansteigt, wenn eines sinkt. Und genau das passiert, wenn wir hier mit einer oralen Antikoagulation beginnen und mit einem Vitamin-K-Antagonisten beginnen. Wir haben wohl einen sehr, sehr schönen Vorteil und reduzieren die Gefahr einer Thrombose, einer systemischen Embolie, eines Insults um 70%. Wir reduzieren die Mortalität um 25%. Das sind wunderschöne Zahlen, aber ein Patient mit einer oralen Antikoagulation, dem lassen wir auch ein erhöhtes Risiko angedeihen für Blutungen. Und zwar 2-5% Major Bleeds, das sind doch relevante Blutungen mit einem HB-Abfall von 3-4 Gramm, mit tödlichen Blutungen und intrazerebralen Blutungen. Jetzt haben wir schon gehört, dass die NOACs hier besser abschneiden, das ist auch so. Wir schaffen hier ein bisschen das Wunder, dass wir nicht ganz so hohe Blutungsratung haben, wenn wir das Ischämie-Risiko senken. Denn wir haben im Vergleich zu den NOACs im Vergleich zum Vitamin-K-Antagonisten eine 20%ige Risikoreduktion, was die Thrombose betrifft, aber auch was die Blutung betrifft. Und das ist ja großartig, weil wenn wir uns jetzt anschauen, was das bedeutet für den einzelnen Patienten, dann sehen Sie hier, das sind unbehandelte Patienten. Hier sind auch, wie die Kollegin Poczek auch Ihnen gesagt hat, Risikofaktoren kontrollieren beim Vorhofflimmerpatienten ist ganz essentiell, um das Risiko zu senken. Und Sie sehen hier, das ist die Prävalenz von Schlaganfällen bei Vorhofflimmern mit zunehmendem Alter, riesenhohe Prävalenzen bei absolut unbehandelten Patienten aus einer asiatischen Kohorte. Aber was bedeutet jetzt eine 20%ige Risikoreduktion eigentlich? Was bedeutet das? Wir haben hier diese Daten, die der Kollege Auer Ihnen schon gezeigt hat, dass NOACs ein bisschen besser sind als Vitamin-K-Antagonisten, Warfarin oder bei uns das Marcomar. Was die Schlaganfälle betrifft, 20% weniger. Was die Blutungen betrifft, 20% weniger. Was heißt das? Was heißt das für einen Patienten, für einen alten Patienten oder eine alte Patientin, die ein hohes, absolutes Risiko hat? Die hat jetzt ein Risiko, sagen wir, von 10% pro Jahr einen Schlaganfall zu erleiden oder einen hohen CHAT-WASC-Score, eine 84-jährige Patientin. Und die hat 8%, wenn sie ein NOAC hat. Das bedeutet, wir haben eine 20%ige relative Risikoreduktion oder eine absolute Risikoreduktion von 10 auf 8, also sind das 2%. Und dann können wir uns ganz leicht ausrechnen, eine viel bessere Zahl als diese Risikoreduktionen, das ist, finde ich, immer sehr irreführend. Denn wenn wir jemanden haben, der ein hohes Risiko hat und wir reduzieren das relative Risiko um 20%, können wir uns ausrechnen, 1 dividiert durch das absolute Risiko, nämlich 1 dividiert durch 0,02 ist 50. Das heißt, wir haben eine Number Needed to Treat von 50. Das heißt, Sie müssen nur 50 Patienten behandeln in Ihrer Ordination, um ein Ereignis zu verhindern, um einen Insult zu verhindern, wenn Sie bei diesem Patienten einen NOAC geben im Vergleich zu einem Vitamin-K-Antagonisten. Haben Sie aber eine junge Patientin oder einen jungen Patienten, reduzieren Sie auch das Risiko um 20%, das Relative, aber Sie müssen 500 Patienten behandeln, damit Sie ein Ereignis verhindern. Das sind ja ganz andere Dimensionen, die Sie hier haben. Und das muss man immer vor Auge haben, was bedeutet relative Risikoreduktion im Kontext der Vortestwahrscheinlichkeit. Das heißt, wie wahrscheinlich ist das Ereignis von vorhinein? Das gilt auch für die sehr viel älteren Patienten und hier habe ich jetzt das Cut-off 85 Jahre hergenommen. Das sind Daten vom Giuseppe Patti, die wir gemeinsam publiziert haben. Sie sehen hier das Thromboserisiko in einer Vorhofflimmerpopulation in Europa, 75 Jahre, also unter 75 Jahre, 75 bis 85 und 85. Und Sie sehen das Thromboserisiko, das sind jetzt alle antikoagulierte, Thromboas-behandelte, nicht antikoagulierte, alle Patienten quer durch. Das Thromboserisiko steigt, je älter der Patient ist mit Vorhofflimmern. Und das Blutungsrisiko steigt zwar von bis 75 an, aber dann nicht mehr sehr viel. Das heißt, Sie erahnen schon hier, dass gerade die Alten von einer oralen Antikoagulation profitieren. Warum? Weil das Thromboserisiko steigt massiv noch immer an, das Blutungsrisiko aber nicht mehr. Und es ist auch so, wie Sie hier sehen, wenn Sie hier, haben Sie im Panel A, also auf der linken Seite, thromboembolische Ereignisse, da geht es vor allem um den ischämischen Insult. Bei Patienten unter 85 hat die OAK gar nicht so einen riesigen Benefit vom absoluten Risikoreduktion von 0,5. Das heißt, die Number Needed to Treat ist hier sehr hoch. Wenn Sie aber einen Patienten über 85 haben, haben Sie hier 2%ige Risikoreduktion, also Number Needed to Treat von 50. Das heißt, 50 Patienten müssen Sie behandeln, damit Sie einen Schlaganfall verhindern. Hier die Major Bleeds und da sehen Sie, dass erstaunlicherweise hier die orale Antikoagulation sogar weniger blutet als die nicht-orale Antikoagulation und hier genauso. Dem liegt zugrunde, dass in der blauen Gruppe Aspirin behandelte Patienten drinnen sind und die, das zeige ich Ihnen später noch, haben genauso hohes Risiko zu bluten wie die ORK-Patienten, wirken tut es aber nur wie Placebo beim Vorhofflimmern. Hier sehen Sie das noch einmal anders dargestellt, das sind jetzt Patienten unter 85, über 85 und über 90, also die sind 85 bis 90 Jahre alt. Und das ist der Net Clinical Benefit, das heißt, das sind jetzt, wenn Sie jetzt zusammennehmen, das gibt so einen schönen Begriff im Englischen, der Irreversible Harm. Das heißt, das sind jetzt Patienten, bei denen Sie einen nicht wieder gutmachbaren Schaden verhindern. Das ist jetzt egal, ob das eine intrazerebrale Blutung ist oder eine schwere Blutung, die einen irreversiblen Schaden hinterlässt oder ein Schlaganfall mit Sequele. Und so haben Sie, je älter der Patient, einfach aufgrund dessen, dass er ein höheres Risiko von vornherein hat, haben Sie einen umso größeren Benefit von der Antikoagulation. Dass das wichtig ist, sich mit dem Thema in Österreich auseinanderzusetzen, da habe ich Ihnen hier von der Statistik Austria ein bisschen was mitgebracht. Sie sehen, 2018, das war im Vorjahr, haben Sie 830.000 Patienten über 75. In nur 10 Jahren haben Sie über 1 Million erstmals und in 20 Jahren haben Sie 1,3 Millionen. Das heißt, das ist zunehmend ein Patientengut, das in Studien sehr schlecht repräsentiert ist und mit dem wir uns aber auseinandersetzen müssen. Wie ist das bei den sturzgefährdeten Patienten? Ich habe Ihnen hier jetzt nur von einer NOAC-Substanz was mitgebracht, ein Slide, das gilt aber im Wesentlichen für alle. Hier sehen Sie Warfarin-Patienten im Vergleich zu in diesem Falle Doxaban, wie gesagt, gilt im Wesentlichen für alle NOACs, die ein erhöhtes Sturzrisiko haben. Das ist ein geriatrisches Assessment durchlaufen und haben hier ein erhöhtes Sturzrisiko. Und gerade die Patienten, diese Frail-Patienten, die eine hohe Frailty haben, die sturzgefährdet sind, profitieren besonders von der NOAC-Therapie, was die intrazerebralen Blutungen und die fatalen oder die lebensbedrohlichen Blutungen betreffen. Da gibt es eine sehr gute Arbeit dazu, 2019 publiziert in Aging Research Reviews vom Erito Dacato, der eben die NOACs verglichen hat, die Zulassungsstudien der NOACs verglichen hat mit Warfarin. Und das möchte ich Ihnen hier ganz kurz zeigen. Und Sie sehen hier oben die Relay, also das Dabigatran, die Rocket ist das Rivaroxaban, das Apixaban und das Edoxaban da unten. Und Sie sehen, dass bei den älteren Patienten die Primary Efficacy Endpoints, hier ist sozusagen immer das NOAC besser, hier ist Warfarin besser und Sie sehen, dass je älter der Patient beim Edoxaban günstig, je älter, desto günstiger wird das Edoxaban und auch das Apixaban. Bei den anderen geht der Trend eher, dass das bei den Jüngeren besser zu sein scheint. Vor allem bei der Safety ist das auch evident. Sie sehen hier eher sozusagen bei den Jüngeren den Vorteil bei diesen beiden Substanzen und bei diesen beiden Substanzen, dem Apixaban und dem Edoxaban, eher den Vorteil bei den älteren Patienten. Wie schaut das aus nach einer Blutung? Das ist ein bisschen eine komplizierte Darstellung. Ich versuche Ihnen das Ihnen zu erklären. Das ist also embolische Ereignisse bei Wiederbeginn versus Nicht-Wiederbeginn nach einem Blutungsereignis. Das heißt, wir haben hier das Outcome, any thromboembolic event, also jedes thromboembolische Ereignis, das sind fast ausschließlich Schlaganfälle. Und wir haben Patienten, die haben bereits eine intrakranielle Blutung gehabt oder eine gastrointestinale Blutung gehabt. Und dann schauen wir uns an, das auf dieser Seite sind die Patienten, die, wo wieder begonnen wurde, nach einer intrakraniellen Blutung, wurde wieder begonnen mit einer oralen Antikoagulation. Oder hier bei der gastrointestinalen Blutung wurde wieder begonnen mit einer oralen Antikoagulation oder eben nicht wieder begonnen. Und Sie sehen, dass wenn Sie wieder beginnen, obwohl diese Patienten eine schwere Blutung hatten, intrakranielle Blutung oder eine hospitalisierungswürdige gastrointestinale Blutung, sehen Sie, dass diese Patienten um 46% weniger Ereignisse hatten, als die nicht wieder begonnen haben. Wie schaut das aus mit der Safety? Das ist jetzt dieselbe Darstellung, also wieder Patienten, die bereits eine Blutung hatten, wo man sich anschaut, soll man wieder beginnen oder nicht. Hier geht es um die Safety, also das Major Bleeding. Und diesen Vorteil, dass man die Schlaganfälle verhindert, erkauft man sich. Erinnern Sie sich an die Balance? Wir erkaufen uns immer den Benefit auf der einen Seite mit einem Nachteil auf der anderen Seite. Hier haben Sie 85% mehr Blutungen. Und das gilt hier für alle wieder. Any major bleed, das heißt alle größeren Blutungsereignisse, intrakranielle Blutungen, gastrointestinale Blutungen, ganz egal. Das sind natürlich die Patienten, wenn die schon einmal geblutet haben, die auch blutungsgefährdet sind. Was bedeutet das aber, wenn man das jetzt gesamt wieder hernimmt für den Tod oder sich den härtesten Endpunkt anschaut, weil man kann immer diskutieren, was ist gastrointestinale Blutung, ist es hospitalisierungswürdig, ja, nein, hätte der eine den aufgenommen, der andere vielleicht nicht, aber beim Tod gibt es wenig Diskussion. Und da sehen Sie wieder, Outcome ist der Tod, Sie haben Patienten, die geblutet haben, any major bleed, intrakraniell geblutet haben oder gastrointestinal geblutet haben. Und Sie sehen, wenn man bei diesen Patienten wieder beginnt mit einer oralen Antikoagulation, dann reduziert man die Mortalität drastisch, und zwar um 60%. Also das ist eine ganz große Reduktion an Ereignissen. Und wenn man jetzt diesen Net Clinical Benefit wieder hernimmt, das ist wieder dieser Irreversible Harm. Also können Sie den Patienten schützen, wenn Sie alles zusammennehmen, die Schlaganfälle die mit irreversiblem Schaden, die Blutungen mit irreversiblem Schaden, alle Ereignisse, die hier genannt wurden, dann haben Sie eine 90-prozentige Risikoreduktion vom Patienten, wenn Sie wieder beginnen mit einer oralen Antikoagulation im Vergleich zu denen, die nicht wieder beginnen. Und es ist ganz oft eine Überzeugungsarbeit, die es hier bedarf, beim Patienten, mit den Angehörigen auch, dass die sehr gut aufgeklärt sind. Das ist, sie schaffen 90% der Ereignisse zu verhindern, wenn sie wieder beginnen mit einer oralen Antikoagulation nach einer stattgehabten Blutung. Wie schaut das aus mit dem perioperativen Bridging? Da möchte ich es nur ganz kurz machen. Don't bridge. Machen Sie es nicht. Wenn Sie ein NOAC haben, keine andere Substanz geben. Auch wenn der Chirurg schreibt, bitte geben Sie ein Lovenox einmal täglich vor der Operation, setzen Sie das NOAC ab, machen Sie es nicht. Es gibt da von der Ögari fantastische Publikationen, da unten rechts ist das Logo eingeblendet, das ist ein herausgenommen daraus, also von der Ögari ist die Österreichische Gesellschaft für Anästhesie, Reanimation und Intensivmedizin. Und da gibt es sehr, sehr gute Publikationen und sehr, sehr gute Guidelines, was mache ich mit einem Patienten, der ein NOAC hat und der eine Operation hat und welche Operation hatte und wie viel Risiko hatte und wie viel Ischämie-Risiko und wie viel Blutungsrisiko und wie schwerwiegend ist die Operation. Und all diese Dinge sind da sehr schön abgebildet. Und das fasst es aber eigentlich zusammen. Wenn ich ein NOAC habe, dann pausiere ich das einfach vor der Operation und dann gebe ich es ihm nach der Operation wieder. Ich brauche kein Lovenox. Ich brauche kein Lovenox oder andere, also das ist jetzt kein, ich habe keine Royalties mit irgendwelchen Firmen von den LMWH, das ist mir jetzt als erstes eingefallen, aber Sie brauchen kein niedermolekulares Heparinspritzen, wenn Sie ein NOAC geben dazwischen, weil Sie haben einen Anti-10A-Inhibitor, nicht? Das ist ja dasselbe zum Schlucken und Sie brauchen kein anderes Heparin geben. Beim Warfarin ist das anders oder beim Marcomar natürlich, da müssen Sie bei erhaltener Nierenfunktion mit einem niedermolekularen Heparin bridgen, bei nicht erhaltener Nierenfunktion mit einem unfraktionierten Heparin perfusal in Wahrheit agieren, aber bei den NOACs kein Bridging, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und aufgrund der vielen Fragen, die oft dazu kommen, habe ich das hineingenommen als noch offene Frage, aber es gibt von der, möchte ich wirklich auf die Ögari-Publikationen verweisen. Dann die Gretchenfrage, vielleicht, wie hältst du es mit dem Aspirin? Geht ein bisschen ORK auch, nicht zu viel machen, nicht jetzt eine wienerische Lösung vielleicht? Wie schaut es aus? Wir verwenden sehr viel Heparin, das sind jetzt amerikanische Daten, die korrelieren aber ganz gut mit den europäischen. Das sind die Entwicklungen jetzt von 2010 bis 2016 vom Warfarin oder bei uns dem Marcomar. Das wird tendenziell weniger, weil auf der anderen Seite die NOACs, oder hier heißen sie noch DOACs, aber das sind also die vier genannten Substanzen, immer mehr werden. Aber noch immer bei erschreckenden 40% stagnieren und hier die 20 dazu, sind nur 60% der Patienten, und das ist hier ein sehr krankes Kollektiv, das sind nämlich Patienten, die ein Voraufflimmern haben und die einen ischämischen Insult hatten, das sind Sekundärpräventionspatienten. Bei denen haben noch immer, das ist ja auf Ethnie oder die Ethnizität getrennt, ist aber jetzt wurscht, ob man die nicht eingehen, aber das sind zwischen 10 und 40, also irgendwo bei 30% bleiben über, die ein Aspirin haben, die ein ASS, eine Acetylsalicylsäure haben, bei Vorhofflimmern und stattgehabtem Insult. Und das ist nicht gut. Wir wissen das eigentlich seit 12 Jahren, seit 2007 ist diese Frage mehrfach und eindeutig beantwortet. Es ist wohl so, dass wenn ich im Vergleich zu Placebo Aspirin gebe, ein bisschen eine Risikoreduktion, was die Insulte bei Vorhofflimmern angeht, erreiche, 22% nämlich, aber diese 22% erreiche ich wahrscheinlich, weil das von der Karotis Embolien sind und nicht vom Vorhof. Und wenn ich jetzt Clopidogrel und Aspirin gebe in der Active-A-Studie, im Vergleich zum Aspirin komme ich auch ein bisschen runter, das stimmt schon, jetzt rein von der Efficacy. Wenn ich das aber mit Warfarin vergleiche, also das ja nicht so gut ist wie die vier NOACs, dann habe ich schon hier 43% weniger Insulte im Vergleich zu Clopidogrel und Aspirin. Und viel, viel schlimmer, da gibt es die BAFTA-Studie, das war 2007 publiziert. Hier sehen Sie es auch wieder im Vergleich zu Warfarin, in der Aspirin-Gruppe deutlich mehr Schlaganfälle. Und zwar habe ich hier eine 50-prozentige Risikoreduktion und einen Number Needed to Treat von 50. Das heißt, ich muss wieder nur 50 Patienten mit Warfarin behandeln oder Aspirin, damit ich ein Ereignis verhindere. Aber das Blutungsrisiko, das ist schon hier fast gleich bei Aspirin und oraler Antikoagulation. Und das ist auch ganz entscheidend, vor allem bei den NOACs. Ein bisschen Antikoagulieren ist das Aspirin nicht. Es bringt von der Efficacy gar nichts. Es ist so gut wie Placebo, aber es blutet wie das Marcomar. Also es ist nicht ein bisschen Antikoagulieren, sondern Sie haben denselben Harm, denselben Schaden, den Sie dem Patienten potenziell angedeihen lassen, aber Sie haben keinen Effekt, und es ist eine Klasse 3a Kontraindikation, muss man eigentlich sagen. Aspirin beim Vorhofflimmern ist absolut out und die 20% sollten verschwinden. Die ESC-Guidelines zur Schlaganfallprävention sagen ganz klar, Antikoagulation bei männlichen Patienten mit Schatzfasco mindestens 2, bei weiblichen Patientinnen mindestens 3. Und wenn eine ORK, wenn jemand ein NOAC bekommen kann, das bezieht sich hier vor allem auf die Nierenfunktion, dann soll er das auch bekommen, wenn nicht einen Vitamin-K-Antagonisten. Aber die wichtige Entscheidung ist nicht so sehr Marcomar oder NOAC oder welches NOAC, sondern dass Sie antikoagulieren, wenn der Patient es braucht, oder Sie antikoagulieren nicht, wenn Sie sich entscheiden, ihn nicht zu antikoagulieren, aber nicht ein bisschen antikoagulieren mit ASS. Und dann haben Sie natürlich die Qual der Wahl, welches NOAC Sie geben sollen. Und die Frage war, glaube ich, schon, gibt es Vorteile und Nachteile in spezifischen Situationen für verschiedene NOACs? Es gibt da eine Slide vom Professor Huber, die man, ich würde meinen, höchstens als Diskussionsgrundlage verstehen kann. Das ist eine sehr persönliche Meinung von ihm. Ich glaube, es ist auch so nicht so wahnsinnig übersichtlich, dass man sagt, der Patient kriegt das. Es ist auch nicht in den Guidelines reflektiert. Aber die Frage, welche Substanz wir nehmen wollen, werden uns die Dänen erklären. Da komme ich im nächsten Tier dazu. Aber es ist mit den Noaks ein bisschen besser geworden, die Situation, dass diese Balance ein bisschen eine Biegung bekommen hat und wir nicht mehr ganz nur in eine und die andere Richtung gehen können. Trotzdem ist es noch immer ein bisschen so zwischen Skylla und Charybdis. Und da gibt es ja vom Fulda den schönen Zweiteiler, liegt Skylla links, Charybdis rechts, was kann dem armen Doktor glücken? Der falsche Weg ist meilenbreiter, rechter schmäler als ein Messerrücken. Und die endgültige Antwort und die offenste Frage oder die spannendste Frage, die ich Ihnen leider nicht beantworten kann heute, welches Noak ist das Beste oder welches ist der eins besser als das andere? Die Dänen, wie so oft die Skandinavier, ich hatte das Privileg, 4 Jahre in Skandinavien auch zu arbeiten, haben eine tolle Studie geplant. Die haben nämlich in Dänemark jetzt gesagt, na gut, die eine Klinik nimmt Dabigatran, die nächste nimmt Rivaroxaban, die nächste nimmt hier. Das heißt eine Cluster-Randomization nach Klinik. Und ich werde Ihnen vielleicht, wenn ich wieder kommen darf, nächstes Jahr hier dann die Daten hier präsentieren und wir können dann diskutieren, welches Noak am besten sein wird. Und ganz zum Schluss darf ich nur noch Werbung machen für den nächsten Dienstag. Da gibt es den Landsteiner Tag der Kardiologie, wenn Sie noch nichts vorhaben, hier in diesem Hause. Und damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus